Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich habe eine Bitte bekommen oder eine Zuschrift. Da ging es darum, dass ich ja beim letzten Mal so ganz kurz angesprochen hatte, diese Unterschiede zwischen Reinheit und Unreinheit in der Bibel. Und das ist eigentlich ein ziemlich großer Abschnitt im dritten Buch Mose, der sich darum dreht. Und ich möchte ein paar Dinge davon gerne erklären. Wenn wir in unserer deutschen Bibel solche Begriffe haben wie Reinheit und Unreinheit, dann machen wir uns oft nicht viele Gedanken darüber, was denn eigentlich mit diesen Begriffen gemeint ist. Wir gehen von unserem deutschen Verständnis aus und dann haben wir ein Bild im Kopf, was vielleicht so etwas wie Sauberkeit oder Unsauberkeit ausdrückt. Das ist auch der Grund dafür, warum es jüdische Schriften gibt, die im Deutschen erstellt sind oder ins Deutsche übersetzt sind, aber wo die Begriffe, die im Hebräischen stehen, nämlich Tahara und Tuma für rein und unrein, nicht übersetzt sind, sondern die stehen einfach als hebräischer Term dort drin, weil die Wertung, die durch den deutschen Begriff dort hineinkommt, ungünstig ist und im schlimmsten Fall sogar Missverständnisse erzeugt. Wenn wir zum Beispiel lesen, dass eine Frau während ihrer Periode unrein ist, dann erzeugt das oft so ein Gefühl von Schlechtigkeit oder von Unsauberkeit oder von einfach einem negativen Aspekt. Und das ist gar nicht das, was die Bibel vermittelt. Es ist ja sogar so, dass eine Frau, wenn sie einem Kind das Leben geschenkt hat, in diesem Zustand von Tuma ist. Und zwar unterschiedlich lange, je nach Geschlecht des Babys. Wenn wir aber sehen, dass Gott auf den ersten Seiten der Bibel schon dem Menschen den Befehl gibt, seid fruchtbar und mehret euch, das ist ein Gebot, das ist eine Mitzwa, die wir haben, dann sehen wir, dass diese Unreinheit, in Anführungsstrichen, quasi göttlicher Befehl ist. Gott befiehlt uns also, diesen Zustand zu erlangen. Denn er sagt ja, dass eine Frau nach Geburt des Kindes in diesem Zustand ist. Ist das nicht interessant? Göttlich befohlene Unreinheit, passt das in unser Bild? Was ist dann aber dieser Zustand von Tuma, wenn er nicht mit unseren Vorstellungen von Unsauberkeit, Unreinheit oder etwas Negativem übereinstimmt? Als erstes möchte ich ein bisschen sachlicher an die ganze Sache herangehen und erstmal erklären, welche Aspekte da so reinspielen. Als erstes unterscheiden wir die Quellen von Tuma, von Unreinheit. Da gibt es also unterschiedliche externe Quellen und interne Quellen. Externe Quellen können zum Beispiel Menschen sein. Wenn ich zum Beispiel einen Menschen berühre, der eine Form von Tumor hat, dann bekomme ich eine abgeschwächte Form von Tumor ebenfalls. Dann gibt es bestimmte Tiere oder Aas oder verendete Nagetiere in Lebensmitteln, die eine Quelle von Tumor sind. Innere Tumorquellen sind zum Beispiel Ausfluss bei Mann und Frau, die Periode einer Frau, wie wir besprochen haben, die Frau, die entbunden hat und so weiter. Dann unterscheidet man die Schwere von Tumor. Es gibt unterschiedliche Schweregrade und je nach diesen Schweregraden gibt es dann noch natürlich unterschiedliche Formen der, ich sag mal, in Anführungsstrichen Heilung. Der höchste Schweregrad, die ultimative Quelle von Tuma, das wird im Hebräischen als der Vater der Unreinheit bezeichnet, ist eine Leiche. Und da gibt es einen recht großen Aufwand, wie man da eine Reinigung herstellt. Es gibt unterschiedliche Übertragungswege von Tumor. Zum Beispiel, wie ich schon sagte, die Berührung. Bei der Leiche gibt es die sogenannte Zeltunreinheit. Wenn man denselben Raum, sich im selben Raum aufhält, dann bekommt man schon eine Form der Unreinheit. Dann gibt es unterschiedliche Anfälligkeiten für Tumor. Zum Beispiel ist ein Stück Holz nicht anfällig für Tumor, wenn es eine Schüssel geworden ist, wenn man es also verändert hat, sodass es eine Schüssel ist, es ist sehr wohl anfällig für Tumor. Bei den Lebensmitteln ist das noch komplexer. Die werden anfällig für Tumor, wenn sie nass werden, bei Getreide zum Beispiel. Flüssigkeiten sind noch empfindlicher. Diese Dinge, die stehen alle im dritten Buch Mose, was auch die Tora der Leviten genannt wird. Das bedeutet, die Priester, die mussten ganz genau wissen und unterscheiden können, wie sie mit all diesen Fällen umgehen und was zu tun ist. Zum Beispiel konnte man bestimmte Gefäße reinigen. Tongefäße wurden nur durch Zerbrechen von Tumor, also die konnte man nur noch zerbrechen, da war nichts zu reinigen und nichts zu machen. Und Lebensmittel kann man ebenfalls in keinem Fall wieder so reinbekommen, dass sie zum Essen ist. Wenn wir jetzt also diese Unreinheit sehen, die bei der Frau auftritt, dann sehen wir, dass es eine Unreinheit ist, die recht unspektakulär, in Anführungsstrichen, wieder geheilt werden kann. Diese Form von Tumor erfordert einfach, dass man nach Abschluss der vorgegebenen Tage sich reinigt, die Kleidung reinigt und dann ist man zum Abend wieder rein. Es gibt verschiedene Formen der Reinigung. Manchmal muss es eine fließende Quelle sein. Und dann haben wir diesen besonderen Fall der Reinigung von einer Berührung oder Zusammensein mit einer toten Person. Da ist dieses Besprühen mit dem Reinigungswasser notwendig. Und da ist jetzt dieses, was in christlichen Kreisen vor allem sehr gehypt wird, dieses Reinigungswasser mit der Asche der roten Kuh. Natürlich das Mysterium schlechthin, was jetzt ja auch gerade wieder Fahrt aufgenommen hat. Und ich finde das ein bisschen schwierig, weil gerade in den letzten Monaten wurde das, ich glaube im September war das, durch amerikanische Christen kamen rote Kühe, ich glaube es waren fünf, ins Land und dann gab es, wie gesagt, im Herbst letzten Jahres die Debatte, die sollen geschlachtet werden und so weiter. Und es gibt nicht wenige Leute, die annehmen, dass das zum Beispiel der Auslöser für den 7. Oktober gewesen ist, weil das in der arabisch-islamischen Welt natürlich sehr viel ja, Verärgerung, sehr viel Problematik hervorruft. Der Tempelplatz, der im Krieg 1967 erobert worden ist, der konnte nicht in Besitz genommen werden, weil Israel nicht im Besitz der Asche der roten Kuh war und niemand gereinigt werden konnte. Und auch diese Kühe, die jetzt ins Land gekommen sind, machen da keinen Unterschied, weil wir erstmal einen reinen Menschen brauchen, der in der Lage ist, das herzustellen. Und selbst wenn wir einen Menschen haben, der sich von allem fernhält, so berührt er seine Mutter zum Beispiel oder seine Mutter berührt ihn, die unrein ist. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der nicht verunreinigt ist im Moment. Und im Judentum ist das sehr, sehr wohl bekannt, dass erst der Messias Reinigung über uns bringt, wie es im Hesekiel steht. Er wird das Reinigungswasser über uns sprengen, was eben das Reinigungswasser ist, was mit der roten Kuhasche gemacht worden ist. Das wurde nämlich gesprengt, gesprüht. Und das wird erst der Messias wiederbringen. Und wenn wir solche Spielchen betreiben, die vorwiegend meiner Meinung nach dazu gedacht sind, um Spenden aus der unwissenden christlichen Welt zu erreichen, dann sind die gefährlich. Und die können unter Umständen eben solche schlimmen Dinge auslösen, wie wir sie gesehen haben. Es ist also nicht nur für die Priester, damals natürlich für die noch viel mehr wichtig gewesen, darüber genau Bescheid zu wissen, aber auch wir sollten da ein gewisses Grundwissen darüber haben. Und nun ist es so, dass jeder von uns eine Bibel zu Hause hat. Jeder hat Zugang dazu und jeder kann sich da auch weiterbilden. Bei einer Frau ist es so, dass ich es so genial und so schön finde, dass wir in unserem Leben von Gott gegeben diese Möglichkeit einer spirituellen Reinigung jeden Monat haben. Jeden Monat erleben wir diese Zeit des inneren Rückzugs und die meisten Frauen fühlen das, dass wir uns vor unserer Periode so ein bisschen in uns zurückziehen, dass wir nicht so nach außen agieren und mehr innerlich reflektieren und diese Reinigung, diese teilweise auch Schmerzen durchgehen, um dann am Ende dieser Tage gestärkt, gereinigt, neu ausgerichtet in den neuen Monat gehen. Und so sieht die Bibel eine Frau. Und wenn man sich die Tage betrachtet, so ist die Frau nach der Geburt eines Mädchens länger in diesem Zustand von Tumar als nach der Geburt eines Jungen. Und zwar ist es bei den Rabbinern schon Jahrtausende bekannt, dass eine Frau, wenn sie ein Baby trägt, also auch bei uns gibt es ja diese Sprichworte, ne, der strahlenden Schwangeren und manchmal fühlen wir uns gar nicht so, aber es ist so, dass wir eine besonders reine Seele in uns tragen. Ein Baby hat nichts Böses gemacht, nichts gedacht, es wird von Gott geschaffen, es wird von Gott in uns gebildet und es wird gelehrt. Diese Seele, die von Gott kommt, die ist rein und die ist heilig. Und wenn diese Seele unseren Körper verlässt, dann fühlen wir eine Leere. Und wir brauchen diese Tage der Neuausrichtung, um wieder zu uns zu finden und um es zu verkraften, dass diese reine Seele unseren Körper verlassen hat und jetzt außerhalb von uns ihr Leben beginnt. Eine Frau ist laut Sicht der Bibel ein spirituelleres Wesen als ein Mann. Ein Mann ist mehr im Pragmatischen verhaftet. Ein Mann ist sachlicher. Ein Mann ist mehr mit den Gegebenheiten des täglichen Lebens beschäftigt. Das erlebt jedes verheiratete Paar, dass eine Frau im Normalfall emotionaler, spiritueller und mehr im Miteinander lebt als ein Mann. Und wenn ein und deswegen wird auch im Judentum gesagt, dass eine Frau bereits im spirituellen Beschnitten geboren worden ist. Ein Mann wird beschnitten, um die Verbindung zu Gott zu kennzeichnen und in der spirituellen Welt dieses Zeichen zu setzen. Eine Frau ist in spiritueller Hinsicht beschnitten geboren. Und wenn das Wesen, was sie in sich trägt, dieses Baby, ein Mädchen ist, dann ist eben auch dieses Mädchen in besonderer Weise spiritueller als ein Junge, sozusagen. Dieses Mädchen hat die doppelte Anzahl der Tumartage der Mutter zur Folge, weil sie eben ein spirituell ausgerichteteres Wesen hat. Und diese Zeit des spirituellen Ungleichgewichts der jungen Mutter, was sie braucht, um die Ausrichtung wieder zu finden, ist nichts Negatives, es ist nichts Schlechtes, nichts Unsauberes. Genauso wie die Tage der Periode eben. Ich wünsche dir, dass du, wenn du eine Frau bist, deine Weiblichkeit genießen kannst und eine positive Ausrichtung zu diesen Tagen finden kannst, dass du erkennst, dass Gott ein total schönes Instrument spiritueller Reinigung in dich gelegt hat und dass du das ganz bewusst auch nutzen kannst, Monat für Monat, um dich neu auszurichten, um diese Reinigung wieder zu genießen und ganz viel Freude dabei erfährst, dein Leben zu leben im Einklang mit dem, was der Schöpfer sich gedacht hat. Und dass du merkst, es ist nichts Negatives, nichts Unsauberes, sondern ein Riesengeschenk einer spirituellen Neuausrichtung. Ich wünsche dir ganz viel Segen und ganz viel Freude. Bis bald.